Ihr Lieben, in diesem Jahr habe ich mal kein Gedicht für euch, sondern eine Geschichte. Die Lesezeit beträgt etwa 20 Minuten. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit. Wenn, dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit Das Kartenspiel, eine Weihnachtslegende. Alle Augen richteten sich auf Manfred, der regungslos dasaß. Sein Gesicht zeigte keine Reaktion. Nur ein einzelner Schweißtropfen trat aus dem dichten, blonden Haar heraus und lief ihm langsam über die hohe Stirn. Flüchtig wischte Manfred ihn mit dem Rücken der rechten Hand fort, während er auf die Karten in seiner linken sah. Drei Buben, zwei Siebenen. Er hatte heute schon alles verspielt. Jetzt hatte er sogar sein Haus gesetzt. Roland, der ihm gegenüber am Tisch saß, schmunzelte zufrieden. Ganz offenbar hatte er ein besseres Brett auf der Hand als Manfred. »Na, lass schon sehen«, sagte er. »Du hast es auch selbst so gewollt. Hättest ja rechtzeitig aussteigen können.« Er unterbrach sich, als den Klang der Glocken von der Kirche erhörten, die das Weihnachtsfest einläuteten. In wenigen Minuten würde Pfarrer Wilmsdorf die heilige Christmette eröffnen. Roland blickte die anderen Männer an, die beide am Tisch saßen und dicht herangedrängt standen. Ein paar von ihnen lösten sich, um zum Gottesdienst zu gehen, wie alle anderen aus ihrem kleinen Dorf. Manfred registrierte es nicht. Vielleicht nahm er noch nicht einmal die Glocken wahr, so wie er da saß und auf die Karten in seiner Hand stierte. »Was ist, Männer?« rief der Wirt hinter dem Tresen herüber. »Ich will gleich zusperren, werdet mal langsam fertig.« Roland nickte ihm zu. »Nur die Ruhe, ich übernehme noch gerade Mannis Haus, dann kannst du auch in die Mette.« Wieder blickte er zu Manfred hin. »Na komm schon, deck endlich auf!« Manfred räusperte sich. Langsam nickte er. Dann legte er die zwei Sieben offen auf den Tisch. Ein Raunen ging um. »Mehr hast du nicht zu bieten?« Roland sah nun fast mitleidsvoll rein. »Und da setzt du sein Haus?« Er legte vier Damen offen ab. Was auch immer die fünfte Karte war, es blieb ein Geheimnis. Er legte sie verdeckt ab. Manfred atmete hörbar auf. Als er Roland ansah, strahlten seine Augen. »Tja, ich behalte wohl mein Haus.« Mit diesen Worten zeigte er seine übrigen Karten. Roland stöhnte. »Schade, hätte gerne dein Haus übernommen. Doch was hältst du davon, wenn du nun versuchst, alles zurückzubekommen, was ich dir im Laufe der Nacht abgeknöpft habe? Vielleicht ist deine Pechträne ja jetzt vorüber, hm?« Der Wirt kam heran. »Ich denke, ihr solltet euch nun auf den Weg in die Kirche machen. Kommt schon, Männer, geht!« Er nahm die leeren Gläser vom Tisch und wandte sich wieder ab. Da hielt ihn Manfred am Arm fest. »Moment, Fritz, du vertraust mir doch, oder?« Der Angesprochene blickte ihn irritiert an. »Ja, klar, immerhin kennen wir uns schon seit unserer Kindheit. Wir sind Freunde. Natürlich vertraue ich dir.« »Dann geh ruhig in die Kirche. Roland und ich bleiben hier und spielen noch ein Weilchen.« Fritz kratzte sich im Hinterkopf. »Hm«, machte er, »ich kann mich darauf verlassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und keiner die Zeche prellt?« »Klar, du kennst uns doch alle.« »Hm, na gut, meinetwegen.« Widerwillig ging Fritz zum Tresen zurück, stellte die leeren Gläser ab und band sich die Schürze los. Roland blickte Manfred belustigt an. »Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich dir heute Nacht 500 Euro abgeknöpft. Gerade hast du 100 gewonnen. Spielen wir also weiter.« »Ja«, nickte Manfred, sammelte das Geld auf dem Tisch auf und schob dem Kamerad die Karten zu. »Dann mich mal anständig.« Tatsächlich schien Manfred das Glück von jetzt an gewogen. In den nächsten 20 Minuten gewann er beinahe alles verspielte Geld zurück. Als er aber mit dem Mischen dran war, fiel ihm plötzlich eine Karte auf den Boden. Er bückte sich, um sie aufzuheben, und erstarrte. Mitten unter dem Tisch lag ein Hufeisen. Langsam setzte er sich wieder auf, blickte Roland entgeistert an. Als Roland die Augen seines Kameraden sah, fragte er, »Was ist los? Bist du dem Teufel begegnet?« Er schmunzelte. Hastig knickte Manfred. »Da liegt ein Hufeisen genau unter dem Tisch«, stotterte er. Roland grinste. »Ein Hufeisen? Ja, ist klar. Wer sich die heilige Nacht mit Kartenspielen um die Ohren haut, anstatt in die Mette zu gehen, der muss wohl irgendwann Gespenster sehen.« »Aber da liegt wirklich ein Hufeisen«, brauste Manfred auf. Einer der anderen Männer, die bei ihnen geblieben waren, beugte sich hinunter, um unter dem Tisch nachzusehen. »Ja«, stieß er aus und blickte die anderen entsetzt an. »Wo kommt das her?« Jetzt sah auch Roland nach. Tatsächlich lag es da, ein altes, verschmutztes Hufeisen. Er warf den Freunden einen Blick zu und griff nach dem Ding, um es aufzuheben. Blitzartig zuckte seine Hand zurück. Es war heiß. »Wo kommt das Eisen her?«, fragten sich die Männer gegenseitig, während Roland sich wieder aufrichtete und entsetzt dreinstarrte. Eine unsichtbare Hand schloss sich um seine Kehle, schnürte ihm die Luft ab. Er hatte gerade vorhin noch gelästert, und nun musste er feststellen, dass das Eisen heiß war, als käme es direkt aus der Hölle. Als wäre der Teufel gerade noch mitten unter ihnen gewesen und hätte es verloren oder gar zurückgelassen, damit sie es fanden und sich ihrer Schuld bewusst wurden. Was taten sie denn auch hier heute Nacht? Alle Welt hatte sich in den letzten Wochen auf Weihnachten vorbereitet. Am Nachmittag noch war er mit seinem Sohn im Wald gewesen, um den schönsten aller Tannenbäume zu schlagen. Die Kinder hatten ihn festlich geschmückt und seine Mutter und seine Ehefrau hatten Plätzchen gebacken. Und nun hat er die ganze Nacht hier gezecht und gespielt. Wahrscheinlich, wie es jetzt aussah, sogar seine Seele verspielt. Roland stand auf, registrierte gar nicht recht, wie die anderen noch darüber debattierten, woher das Hufeisen stammen könne, bahnte sich einen Weg und stolperte zur Tür der Wirtschaft. Manfred blickte ihm nach. Dann sah er noch einmal unter den Tisch. Noch immer lag doch das Hufeisen, und als er es berührte, spürte nun auch er, wie heiß es war. Er wollte Rolands nachlaufen, doch als er von seinem Stuhl aufsprang und zur Tür blickte, erkannte er dort einen Fremden. Er stand draußen im Dunkeln, hatte die Kapuze seines Mantels gegen die Kälte und den fallenden Schnee tief in die Stirn gezogen und blickte zu ihnen herein. Manfred erschreckte. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass der Fremde auf ihn wartete, wegen ihm überhaupt hier war. Auch die anderen registrierten nun die Gestalt doch draußen vor der geöffneten Tür. Das Geraune verstummte. Sie gafften den Fremden an. Dann Manfred. »Komm«, rief die Gestalt und streckte die Hand nach ihnen aus. Doch sie alle wussten, nur Manfred galt diese Aufforderung. Wie hypnotisiert folgte der. Doch noch bevor er die Tür erreichte, trat der Fremde ins Dunkel der Nacht zurück und verschwand aus Manfreds Blickfeld. »Manni«, sprachen einer der Gefährten an und versuchte ihn aufzuhalten. Aber Manfred ging weiter. Unwillkürlich spürte er, dass er gehen musste, dass etwas geschehen würde, etwas geschehen musste. Auf der Straße schlug er sich den Kragen seiner Jacke hoch und zog die Schultern zum Schutz gegen die Kälte an. Aus der Kirche drüben, jenseits des Dorfplatzes, hörte er die meisten Einwohner des Ortes zu den Klängen der Kirchenorgel ein Weihnachtslied singen. Doch er sah niemanden, auch nicht den Fremden. Wo war er hin? Wer war er? Und vor allem, was wollte er? Während Manfred mit den Augen den schwach beleuchteten Platz und die abführenden Gassen absuchte, sah er plötzlich wieder den anderen. Er stand in der Nähe der Kirche, am Friedhof winkte. Zögernd ging Manfred über das Kopfsteinpflaster, steckte die Hände tief in die Taschen seiner Hosen und spürte die Kälte. Aber es war eine andere Kälte, als dass ein warmer Mantel ihm genügt hätte. Es war eine unheimliche Kälte, die aus seinem Inneren zu kommen schien oder von dem Fremden dort hinten. Manfred sah, wie die Gestalt auf den Friedhof ging. Plötzlich schien sich es recht eilig zu haben. Manfred setzte ihr nach. Was auch immer der Kerl von ihm wollte, er würde es ihm sagen müssen. Hatte er am Ende vielleicht gar etwas mit diesem merkwürdigen Fund in der Wirtschaft zu tun? Manfred war, wie alle Menschen seiner Zeit, in frommem Glauben erzogen. Gerade vorhin noch hatte er tatsächlich Angst bekommen, dass das Hufeisen wirklich ein Zeichen der Anwesenheit des Teufels gewesen sei. Dann das Auftauchen dieses Fremden? Doch jetzt machte sich Manfred keine Gedanken mehr über Gott und Teufel, über Sünde und Christnacht. Der Kerl war ein Mensch aus Fleisch und Blut und er wollte ganz offenbar etwas von ihm. Vielleicht hatte er ja auch tatsächlich etwas mit dem Hufeisen zu schaffen. Letztlich einerlei. Wäre die Gestalt, die jetzt über den Friedhof lief und offenbar sogar vor Manfred flüchtete, ein Dämon oder der Teufel selbst, so würde sie jetzt nicht flüchten und ihre Begegnung an der Wirtschaft wäre sicherlich dramatischer verlaufen. Nein, viel wahrscheinlicher war, es war jemand, der noch eine Rechnung mit ihm, Manfred, offen hatte. Manfred betrat nun selbst den Friedhof. Die Gestalt war nur noch schemenhaft zwischen den Kreuzen und Grabsteinen im fallenden Schnee auszumachen. Beinahe am anderen Ende des Geländes. »Bleib stehen«, rief Manfred den Fremden an und erschrak selbst beim Klang seiner Stimme. Der Mann aber reagierte nicht. Er rief weiter, verschwand vor Manfreds Blicken im dichten Schneefall. Manfred rief schneller. Er stolperte, fing sich aber sogleich wieder, rutschte aus, taumelte ein paar Schritte und blieb stehen. Jetzt war auch er am Ende des Friedhofs angelangt. Jenseits des hölzernen Zaunes lag das Moor. Von dem Unbekannten war weit und breit nichts zu sehen. Manfred blickte angestrengt in die Dunkelheit. Dunklere Schatten der Bäume wechselten mit nur wenig helleren, wo ein schmaler Pfad geradewegs mitten durch das Moor führte. War der Fremde etwa geradewegs in den Sumpf gelaufen? Kannte er sich denn in dieser Gegend aus, oder würde er einen qualvollen Tod sterben, wenn er im tiefen Morast einsackte, wenn sein Körper immer tiefer in diese dicken Flüssigkeit einsank, ihm bald bis zur Taille stand und er noch mehr hineingeriet, schließlich bis zum Hals, wenn dann auch sein Kopf versank und zum Schluss nur noch seine Arme herausragten? Noch immer verzweifelt vergeblich bemüht, irgendwo Halt zu finden und das Unvermeidliche abzuwenden? Manfred erschauderte. Und diesmal war es wieder nicht die Kälte des Winters. Vielmehr erinnerte er sich an seine Jugend, als er und sein damaliger Freund Werner hier gewesen waren. wie Werner plötzlich versehentlich einen Fuß neben den festen Boden des schmalen Pfades gesetzt hatte, wie er versuchte, ihn wieder hinauszubekommen, und wie er Manfred, den Freund, schließlich sogar noch hineingestoßen hatte in den Sumpf. Oh Gott! Warum hatte Werner auch ausgerechnet Marie lieben müssen, an die Manfred sein Herz verschenkt hatte? Er hätte dem alten Kameraden noch nie etwas zuleide getan, wenn dieser falsche Hund nicht versucht hätte, ihm Marie auszuspannen. Doch er hatte es getan. Und plötzlich heute, in dieser Stunde, erinnerte sich Manfred auf einmal wieder daran, an den Mord, den er vor 28 Jahren verübt und den er sogar aus seinem Gedächtnis komplett gelöscht hatte. Marie war später ohnehin mit einem anderen Mann aus dem Dorf weggezogen. Ja, Manfred wusste plötzlich, woher diese eisige Kälte kam. Sie kam nicht vom Schnee, nicht von den Lufttemperaturen und auch nicht von der fremden Gestalt. Sie kam direkt aus ihm, aus seiner tiefsten Seele. Er war ein Mörder und ein Lump und ein Sünder, der lieber Karten spielte, anstatt wenigstens in der Christnacht in die Kirche zu gehen und Gott um Verzeihung zu bitten. Nun wurde ihm das ganze Ausmaß seiner Gräueltat bewusst. Sein Innerstes verkrampfte sich so stark, dass es ihn in die Knie zwang. »Du Mörder«, hörte er es plötzlich sprechen, »du elender Mörder! Heute ist die Nacht, da Christus geboren wurde, um die Welt zu erlösen. Du aber, Manfred Müller, hast keine Erlösung verdient. Für dich und deinesgleichen ist Gott umsonst Mensch geworden, hat gelebt und ist gekreuzigt worden. Für dich und deinesgleichen ist die Weihnacht vergeblich. Du hast Gottes Segen verspielt, du Unglückseliger. Drüben im Moor sah Manfred die Silhouette des anderen, und es war ihm, als wäre es ein alter, toter Freund. Am Morgen des Neujahrstages fand man den Leichnam des seit Weihnachten vermissten Manfred Müller im Moor. Sein Körper lag zur Hälfte auf dem schmalen, sicheren Pfad, die andere Hälfte mitsamt dem linken Arm steckte im stinkenden Schlamm des Sumpfes. Als man sich bemühte, den ganzen Leichnam herauszuziehen, und das Moor sein Opfer schließlich endlich freigab, stellte man fest, dass Manfred an der linken Hand eine weitere Leiche umklammert hielt. Den seit Jahren vermissten Werner Odenthal. Seine Leiche war, trotz der langen Jahre, auf wundersame Weise noch recht gut erhalten, so dass man ihn rasch identifizieren konnte. Was allerdings die näheren Umstände des Todes der beiden Männer wie auch das Auffinden Odenthals durch seinen alten Freund betraf, so herrschen darüber bis zum heutigen Tag Unsicherheit und Zweifel. Und über den merkwürdigen Fremden, der in jener Nacht auftauchte, sprach niemand offen. Die, die ihn gesehen hatten, behielten es für sich aus Angst, unter den strengen Katholiken im Ort geschmäht zu werden. Zudem glaubten sie, es wäre wirklich der Teufel selbst. Immerhin hatte man dieses seltsame Hufeisen gefunden. Doch die absolute Wahrheit kennt bis heute niemand. Manfred hatte sein Leben selbst verwirkt, indem er Werner seinerzeit tötete, anstatt ihm zu helfen. Christus ist zwar an Weihnachten Mensch geworden, um der Menschheit einen Weg zum ewigen Leben zu offenbaren. Gott hat aber gleichsam einem jeden den freien Willen gelassen, diesen Weg zu beschreiten oder sich gegen ihn zu richten. Ein altes Sprichwort lautet, dass der Mensch seines eigenen Glückes Schmied sei. Und in gewisser Weise galt dies auch für Manfred Müller. Er hatte das Glück in der Weihnachtsnacht herausgefordert und letztlich doch alles verloren. So oder ähnlich heißt es zumindest in der Legende. So, ich hoffe, euch hat der Text gefallen. wer noch nicht genug von unheimlichen Geschichten hat, im Verlag der Schatten erscheint, voraussichtlich so Mitte nächsten Jahres ein Buch mit meinen besten Gruselgeschichten, die ich unter dem Pseudonym John Patricks verfasst habe. Jetzt erstmal wünsche ich euch und euren Lieben aber eine nicht so hektische Adventszeit und dann glückliche und friedvolle Weihnachten.